Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, passend zum Thema dieses Sonntages, Johannes der Täufer, habe ich uns ein Wort herausgesucht von eben Johannes dem Täufer. Ein Wort, wo er in der Wüste ist und erst eine Predigt hält, eine knallharte Bußpredigt. Und im Anschluss an diese Bußpredigt vor dieser großen Menge, die Menschen kommen und ihn fragen, wie das, was er da gesagt hat, denn konkret aussehen soll. Diese Bußpredigt und diese Anfragen der Menschen, sie finden wir in Lukas 3 in den Versen 7 bis 14, den Text, den wir jetzt als Predigtwort hören wollen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemand Gewalt oder Unrecht, und lasst euch genügen an eurem Sold. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort, das du uns geschenkt hast durch den Mund des Propheten Johannes. Wir wollen dir Dank sagen für diesen Text. Wir wollen dich bitten jetzt für die Predigt über dieses Wort, dass du uns in dieser Predigt begegnest und dass du uns die Bedeutung dieser Worte für unser Leben eröffnest. Das wird nur dann geschehen und gelingen, Herr, wenn du uns deinen guten Heiligen Geist für diese Predigt gibst. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, dass du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, in der antiken Predigtlehre, also als die Gemeinden sich so gebildet hatten, so im 4., 5. Jahrhundert, und die Theologen anfingen, sich darüber Gedanken zu machen, wie man denn predigen sollte, da gab es in der Lehre drei unterschiedliche Arten von Predigten vermeintlich. Da wurde unterschieden: eine Predigt, die sich an den Kopf richtet, also eine Lehrpredigt, eine Verstandespredigt. Da gab es als zweitens Predigten, die sich an das Herz richteten, tröstende Predigten auf einer Beerdigung etwa, und es gab Predigten, die sich an die Hand richten. Also es gab quasi nach der damaligen Denkweise halt drei Empfangsbereiche: Kopf, Herz und Hand. Und die sich an die Hand richteten, waren die Predigten, die ganz genau noch einmal sagten, was man zu tun hatte. Jetzt kann man über diese Einteilung unterschiedlicher Predigten nachdenken, ob das auch immer so stimmt oder ob nicht manche Predigten so eine Mischung aus allem sind. Heute möchte ich Ihnen sagen, wir haben heute so einen dritten Typus der Predigt. Heute gibt es so eine richtige Handpredigt. Eine Predigt, die uns nochmal ganz genau sagt, was wir zu tun haben. Und zwar durch die Worte von Johannes dem Täufer. Da ist eine ganze Menge Menschen zu ihm gekommen in die Wüste und der predigt sie an. Und er sagt ihnen, was zu tun ist. Jetzt müssen wir uns das natürlich so vorstellen, das ist nicht so wie heute mit den elektronischen Möglichkeiten, mit Mikrofon und sowas. Das war da nicht so eine leise, piepsige Stimme. Es ist ja von Johannes immer wieder die Rede, auch von dem Rufer in der Wüste, nicht, der da die Leute anpredigt. Und wenn dann Hunderte, vielleicht sogar Tausende gekommen sind, halt, dann musste der schon ganz gewaltig brüllen. Nicht? Der musste richtig rufen. Und so habe ich dann auch diese Predigt überschrieben, der Ruf des Täufers an dich. Denn er hat nicht nur damals gewaltig und laut gesprochen, durch den Heiligen Geist spricht er auch heute laut und gewaltig zu dir. Der Ruf des Täufers an dich. Wir haben 4 Punkte in dieser Predigt. Erstens der Ruf zur Buße. Zweitens der Ruf zur Barmherzigkeit. Drittens der Ruf zur Gerechtigkeit. Und viertens der Ruf zur Zufriedenheit. Das Erste, der Ruf zur Buße. Und das ist der wichtigste Punkt in dieser Predigt. Die anderen drei, die gleich kommen, die resultieren aus diesem Ruf. Denn der Ruf zur Buße ist genau der Ruf, der in der Predigt artikuliert wird, den Johannes der Täufer hier hält. Er predigt von der Buße. Er ruft hier, seht zu und bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Und Johannes, wenn man ihn charakterisiert, religionsgeschichtlich, religionssoziologisch, ist ein Bußprediger gewesen. Der hat immer wieder die Buße gepredigt. Und nicht nur er. Der Aufruf zur Buße ist allen Propheten im Alten Testament zu eigen gewesen. Ein Jesaja, ein Jeremia, ein Hosea. Immer und immer und immer wieder der Ruf zur Buße. Und auch als Jesus dann einige Zeit später seine Tätigkeit beginnt, beginnt er mit nichts anderem als mit dem Ruf zur Buße. Sein ganzes Handeln, seine ganze Sendung ist der Aufruf an die Menschen, tut Buße. Und auch als Jesus dann in den Himmel gefahren ist und sich die erste Gemeinde in Jerusalem bildet, Petrus diese vollmächtige Predigt hält und die Männer dann kommen in Jerusalem und fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Nicht? Dann ist das Erste, was sie zu hören bekommen, tut Buße, tut Buße. Und das ist das Entscheidende, was wir als Christen zu tun haben. Wir müssen Buße tun. Du sollst Buße tun. Die Adventszeit, liebe Gemeinde, ist eine Bußzeit. Das haben wir über all den Krempel, der so um uns rum passiert und vermeintlich Advent ist, vergessen. Advent hat nichts zu tun mit Christstollen, mit Weihnachtsmärkten, mit Geschenke kaufen, mit Lametta an Baum hängen oder sonst irgendetwas. Das kann man alles mitnehmen, wenn es denn sein muss. Aber zuerst und als allererstes ist Advent eine Bußzeit. In lutherischen und katholischen Gemeinden wird das deutlich, da werden die Altäre, da werden die Kanzeln eingehangen mit sogenannten Paramenten, also mit Tüchern. Und die haben je nach Kirchenjahreszeit unterschiedliche Farben. Bei den Christusfesten sind sie weißhaltig, wenn traurige Ereignisse sind, Karfreitag oder Bußenbetag, sind sie schwarz. Und in der Bußzeit sind sie violett. Wenn Sie jetzt in eine lutherische Kirche gehen, sehen Sie eine violette Tischdecke auf dem Altar oder auch einen violetten Behang am der Kanzel. Das ist uns verloren gegangen, diese Bußzeit, dass wir Buße tun sollen, in uns schlagen sollen. Und Buße heißt dabei nicht, das sage ich immer wieder, dass wir das Missverständnis nicht mehr, dass wir es vergessen haben, wir wissen noch gar nicht mehr, worum es Buße geht. Buße geht es nicht darum, die ein oder andere Sünde nicht zu tun. Das denken viele Leute so nach dem Motto, ja, dann darf ich nicht mehr rauchen, dann darf ich nicht mehr Kaffee trinken oder sonst ein Blödsinn halt nicht, so wie dann uns die evangelische Kirche erzählt, bei dieser Blödsinnsaktion halt nicht 7 Wochen ohne in der Bußzeit, wenn Passionszeit ist. Buße heißt nicht irgendwelche Dinge nicht mehr tun. Buße heißt im wörtlichen Sinn, wie es in der Bibel steht, Umkehr zu Gott. Umkehr zu Gott. Nicht irgendwie so Kleinigkeiten korrigieren, das eine oder andere lassen, sondern Umkehr zum lebendigen, heiligen Gott. Metanoia, so steht hier im Urtext nicht, wo er sagt, tut Buße. Das heißt Umkehr zu Gott, sich wieder bei Gott gründen, um es deutlich zu sagen, weg von der Ich-Zentriertheit hin zur Christus-Zentriertheit. Das ist Buße. Nicht Kleinigkeiten korrigieren im Leben, sondern wirklich umkehren zum lebendigen Gott und sich in Jesus Christus gründen. Denn das ist ja unser Problem, dass wir, selbst wenn wir wiedergeboren sind und den Heiligen Geist haben, wir uns ja immer wieder noch bestimmen lassen von dem alten Adam, der in uns ist und der uns immer wieder zieht. Und dieser alte Adam ist stark. Luther hat einmal gesagt, der muss tagtäglich ersäuft werden, dieser alte Adam. Und das geht uns so, dass wir uns dann immer wieder bestimmt sein lassen von uns selber. Ich, meine Gesundheit, mein Geld, meine Familie, meine Frau halt, nicht? wir drehen uns ganz schnell in so einem Karussell halt nicht, wo uns das bestimmt. Und wir uns gar nicht mehr bestimmt sein lassen von Jesus Christus und seinem lebendigen und heiligen Wort. Und das müssen wir dann ändern. Dass wir sagen, wir müssen wieder neu uns in Christus gründen, weg von der Ich-Zentriertheit hin zur Jesus-Zentriertheit. Das ist Buße. Und wenn man das gemacht hat, ist alles andere automatisch. Dann fallen all die anderen kleinen Dinge, die man dann falsch tut, automatisch weg. Und wenn man das nicht tut und meint, man müsste nur so mit den kleinen Dingen anfangen, dieses nicht mehr tun, jenes nicht mehr tun oder das machen halt nicht, dann wird das zum ganz schmutzigen und schweren Geschäft, diese Buße. Buße ist im Kern eine fröhliche Sache, wenn man sie richtig macht, wenn man sich zu Jesus neu hinkehrt. Aber wenn man nur selber versucht, aus eigener Kraft Dinge in seinem Leben zu verändern, ist das was ganz Furchtbares. Das ist Religion, das ist Dreck und das ist abzulehnen. Ich sage das so deutlich, wie Luther das erkannt hat, nicht? Das ist abzulehnen. Buße heißt Umkehr zu Jesus Christus. Und dann sind all die anderen Dinge automatisch. Ich möchte es euch erklären an unserem Gemeindesaal. Viele von euch wissen, dass wir über Jahre in dem Gemeindesaal ein Problem hatten. Es regnete immer durch. Wenn ein bisschen Starkregen hier in Bremen war, zack, hatten wir sofort in der Ecke die großen Wasserflecken. Dann tropfte das, dass wir es mit Eimer auffassen mussten. Frau Gessler musste dann immer dreimal am Tag kommen, die Eimer ausschüttern, es tropfte durch. Und dann haben wir immer wieder natürlich, weil das so hässlich aussah, immer wieder die Decke auch streichen lassen. Diesen hässlichen Fleck weggemacht. Aber das bringt natürlich nichts, diesen Fleck zu überpinseln, wenn man nicht die Ursache findet. Und was haben wir an den Ursachen gesucht? Da haben wir erst gedacht, es ist der Belag auf dem Balkon oben vom Fahrradzimmer, komplett zweimal erneuern lassen, nichts gebracht. Dann wurde uns erzählt, es ist die Abdichtung hin zur Kirche hin, haben wir die neu machen lassen, auch nichts gebracht. Bis wir irgendwann drauf gekommen sind, es ist die Dachrinne gewesen, die durch die Mauer ging und die an einer Stelle ein Leck gehabt hat. Und wenn sich die hochstaute, dann war es das. Dann haben wir die Ursache beseitigt. Und bums, war der Gemeindesaal trocken. Da war da keine Stockflecken mehr und wir mussten nicht mehr tünchen mit der Farbe. Wir hätten noch 20 Jahre hingehen können und 40 Mal noch irgendwelche Maler beauftragen, die immer wieder, wenn es durchregnet, da drüber malen lassen. Das hätte nur die Symptome bekämpft. Aber hätte nicht wirklich daran was geändert, dass das Wasser eindringt. Und genauso ist es bei der Buße. Wenn du nur an den Kleinigkeiten arbeiten willst, die dir auffallen am Gesetz, wo du da wieder gesündigt hast, nicht? Wo du durch Gedanken, Worten oder Werken halt nicht an deinem Nächsten schuldig geworden bist oder vor Gott, dann wird Christsein was ganz Furchtbares halt. Du musst umkehren, weg von deiner Ich-Zentriertheit hin zur Jesus-Zentriertheit. Und dazu ruft Gott dich heute Morgen auf, zu dieser Umkehr. Und diese Umkehr kriegen wir alleine nicht hin. Das können wir auch nicht machen, so wie wir ein Rohr reparieren können, was in der Wand kaputt ist. Dazu brauchen wir Gott selber. Und wirkliche Buße beginnt damit, dass man auf die Knie geht, dass man zu Gott schreit, sei mir Sünder gnädig, und zwar mit gläubigem Herzen. Und dass man sagt, Herr, gib du mir deinen Geist. Zerstör alles in meinem Leben, was mich meint, und richte mich aus auf dich hin. Dann kann Gott wirken durch den Heiligen Geist. Dann programmiert er uns um. Aber wenn wir versuchen, irgendwie selber durch eigene Kraft, durch irgendwelche Fastenpraktiken oder sonst irgendetwas halt nicht zur Umkehr zu kommen, können wir es direkt vergessen. Also das ist wichtig, diese Umkehr, diese Buße. Und das ist das, wovon eben hier Johannes spricht. Und das hat er nicht nur den Menschen damals zugerufen, sondern das ruft er uns auch heute zu. In dieser Adventszeit 2016. Das ruft er mir zu, mir als allererstem. Ich stelle mich hier ganz besonders drunter. Mich hat dieses Wort neu deutlich erwischt. Aber er ruft es euch auch zu. Ihr sollt Buße tun. Neu umkehren zu Jesus Christus. Gerade uns, diejenigen, die wir im Glauben stehen. Natürlich auch denjenigen, die überhaupt noch nichts von Jesus wissen. Die natürlich ganz gut, aber auch uns gerade, die wir wissen, wer der Heiland ist, aber trotzdem uns immer wieder vom Widersacher ziehen lassen, uns binden lassen in diese Welt, mit alledem ist, dass Gott uns zuruft, hör auf, in deiner Selbstverkrümmtheit zu leben, hör auf, ich-zentriert zu leben, sondern leb endlich Jesus-zentriert, Gott zur Ehre und dir zum Gefallen halt. Das ist das Erste, was Johannes der Täufer dir und mir zuruft, dass wir Buße tun sollen. Und wenn wir das getan haben, dann kommen die nächsten drei Punkte. Ich sage das ganz deutlich, die nächsten drei Punkte setzen auf das, das ist das Fundament. Die nächsten drei Punkte zu tun, ohne Buße getan zu haben, ohne vom Geist Gottes bewegt zu werden, werden ein katastrophales, schwieriges, kaputtes Geschäft beziehungsweise ein hochmütiges, eitles Geschäft. Aber wenn man dann Buße getan hat, dann kann man das konkretisieren. Und das ist so, dann kommt die Menge zu Johannes und fragt ihn, was sollen wir denn tun? Und dann ruft er sie zur Barmherzigkeit auf. Wie heißt es in Versen 10 und 11? Ja, was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gäbe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der tue ebenso. Johannes der Täufer ruft hier die Menge zur Barmherzigkeit auf. Und wer in Gott ist, wer nicht mehr ich-zentriert lebt, sondern Christus-zentriert, Gottes-zentriert, der ist automatisch barmherzig. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, der lebendige, dreieinige Gott, ist ein barmherziger Gott. Psalm 116 heißt es, unser Gott ist barmherzig. 2. Korinther 1 heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit. Und wenn wir in Gott, wenn wir in Christus gegründet sind, dem Vater der Barmherzigkeit, dann füllt uns auch Barmherzigkeit und wir geben in dieser Welt Barmherzigkeit weiter. Und das ist das, was wir tun sollen. Barmherzigkeit weitergeben. Nachdem wir Buße getan haben, ist das das Erste, was wir tun sollen. Und dazu möchte ich euch im Namen des lebendigen Gottes aufrufen. Tut in der nächsten Zeit Barmherzigkeit. Habt ein Herz, das ist ja so eine tolle Wortschöpfung, dieses Wort Barmherzigkeit von Luther, ein Herz für die Armen haben. Habt ein Herz für die armen Menschen um euch herum. Wie kann das aussehen? Bin ich dankbar, wenn ich euch diesen Punkt erkläre, dass ich mich da nicht selber irgendwie hinsetzen muss, mir Gedanken machen muss, sondern dass Jesus uns das super gut erklärt hat, wie das ganz praktisch aussehen kann, Barmherzigkeit an anderen Menschen zu üben. Jesus erzählt ganz viele tolle Geschichten, aber eine der tollsten ist sicherlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Der barmherzige Samariter. Und da gibt er uns ein Lehrbeispiel dafür, wie man Barmherzigkeit in andere Menschen investiert. Der barmherzige Samariter investiert drei Dinge in denjenigen, der da unter die Räuber gefallen ist. Ihr wisst, der Priester und der Levit, die sehen den und sagen sich, naja, ich muss ja zum Tempel, ich muss ja nach Jerusalem, ich zentriert nicht, haben keinen Blick für den Nächsten und gehen ihres Weges. Nur der Samariter sieht den und dann tut er drei Dinge. Er investiert als erstes Zeit, investiert als zweites seine Gaben und investiert als drittes sein Geld. Da heißt es in Lukas 10, wo diese Geschichte erzählt wird, halt nicht ein Samariter, aber der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte ihn und ging zu ihm. Also er unterbricht seinen Weg. Eigentlich hat er ganz was anderes vor, aber er unterbricht seinen Weg und nimmt sich Zeit für einen anderen Menschen. Barmherzigkeit üben ist in unserer Gesellschaft häufig nicht mehr damit verbunden, einem anderen Menschen Geld zu geben, sondern viel, viel häufiger damit verbunden zu sagen, ich teile meine Zeit mit Menschen, denen es nicht gut geht, die arm sind, die Probleme haben, die schwach sind, die einsam sind, die des Trostes bedürftig sind. Ich denke jetzt nicht an mich mit meinem 7. Kaffeetrinken in dieser Woche, mit all den Annehmlichkeiten, die ich mir tun kann, sondern ich schaue einfach mal, wo kann ich Zeit mit anderen Menschen teilen? Wo kann ich meine Zeit, die Gott mir gibt, in andere rein investieren? Das tut der barmherzige Samariter und das darfst auch du tun. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so gehe zwei mit ihm. Das heißt, investiere Zeit. Und der Herr wird dir in den nächsten Tagen und Wochen Menschen über den Weg bringen. Da wirst du genau sehen, wo das konkret werden kann. Wo es heißt, eigentlich habe ich da keine Lust zu. Eigentlich habe ich auch keine Zeit. Ich habe ja was anderes vor. Aber wo Gott dir dann sagt, sei barmherzig, investiere die Zeit in deinen Nächsten. Wir sollen aber nicht nur Zeit in den Nächsten investieren und damit Barmherzigkeit üben, wir sollen auch unsere von Gott geschenkten Gaben investieren. Das tut nämlich der barmherzige Samariter. Da heißt es da in der Geschichte, und er goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband ihn und hob ihn auf sein Tier. Also Öl, das er dabei hat, gießt er auf die Wunden, Wein gießt er auf die Wunden halt nicht. Er verbindet ihn, auch das Verbandszeug hat er dabei und sein Tier, also sein Fahrzeug, stellt er auch noch zur Verfügung. Der gibt ihm nicht nur Zeit und übt dadurch Barmherzigkeit, nein, er investiert auch seine Gaben. Und dazu sind wir auch aufgerufen. Unsere Gaben, die Gott uns gibt, unser Haus, unser Auto, unser Verbandsmaterial, die Dinge, die wir haben, in andere zu investieren, die arm dran sind, das nicht haben. So sollen wir Barmherzigkeit investieren. Und das ist was ganz Tolles, wenn man das merkt im Leben. Ich kann euch das einfach nur sagen, halt nicht, wenn man merkt, wie diese vorbereiteten Werken von Gott auf einmal in Erfüllung gehen, von denen in Epheser, 10, Epheser 2 die Rede sind. Nicht, dass man Dinge von Gott bekommen hat und auf einmal merkt man irgendwann, die kann ich ja nicht nur für mich selber und darf sie nicht nur für mich selber nutzen, sondern ich kann auch damit Barmherzigkeit an anderen Menschen üben. Und dazu möchte ich aufrufen, halt nicht, wenn in nächster Zeit diese Gelegenheit besteht, und Herr, werde ich euch zeigen, halt nicht, dann investiert euch mit euren Gaben, die ihr habt. Und ein drittes, was der barmherzige Samariter tut, der investiert auch Geld, nicht? Als er ihn dann in die Herberge gebracht hat, heißt es da in Lukas 10, am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus und gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, so will ich es dir bezahlen. Das ist natürlich das Unangenehmste, nicht? Wenn es ans Portemonnaie geht, dann tut es uns am allermeisten weh, aber wenn man in Gott ist, halt nicht, dann wird das einfach, nicht? Als ich-zentrierter Mensch ist das der schwerste Akt, zu sagen, ich mache das Girokonto auf und mache eine Überweisung oder ich gebe mal einen Hunderter weiter, halt nicht. Aber wenn man Jesus-zentriert wird, dann funktioniert das und das macht dieser barmherzige Samariter. Nicht nur, dass er seine Zeit investiert, nicht nur, dass er seine Gaben investiert, nein, investiert auch Geld. Hat er nichts von, hat er überhaupt nichts von, irdisch gesehen, ich-zentriert gedacht. Aber investiert Geld in diesen kranken, armen Mensch, hat ein Herz für den Armen. Das ist das, was Jesus uns aufruft zu tun, nicht? Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe sie nicht stehlen können. Wenn wir unser Geld in andere Menschen investieren, dann investieren wir ins Reich Gottes. Dann gibt es hier vielleicht keine Zinsen und dann gibt es nicht vielleicht irgendwelche Dividenden, die wir bekommen. Aber wir kriegen eine Dividende in der Ewigkeit. Und das ist Barmherzigkeit üben. Und dazu seid ihr aufgerufen. Bin ich aufgerufen? Seid ihr aufgerufen, in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche offenen Augens durch euer Umfeld zu gehen und zu gucken, wo ist denn ein armer Mensch? Und in wen kann ich denn meine Gaben investieren? Meine Zeit und mein Geld. Und ich möchte es nochmal deutlich sagen, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man ich-zentriert denkt, nicht? Also die Leute, die bei den Rotariern sind oder sonst irgendwo, so die Gutmenschen, die sagen, wir müssen was Gutes tun, aber nicht aus Jesus herkommen, nicht? So nach dem Motto, da will man sich so ein bisschen brüsten in dieser Welt. Wenn man es von Gott her tut, hat man einen ganz anderen Impuls. Man tut es nicht, weil man irgendwie selber was hat, sondern einfach, weil Gott es auch so getan hat. Nicht? Unser Gott ist ja ein barmherziger Gott, nicht? Das Kreuz auf Golgatha ist das Siegel der Barmherzigkeit. Was hat dieser Gott? Ein Herz für die armen Menschen. Was hat der für uns investiert? Und wenn ich in Gott bin, ist das ein Automatismus. Und dann kriegen wir auch ganz viel zurück. Dann fällt es auf einmal gar nicht schwer, das Portemonnaie aufzumachen. Dann fällt es auf einmal gar nicht schwer, seinen Weg zu unterbrechen, halt nicht? In Seligpreisung der Bergpredigt heißt es, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glaub mir bitte eins, in dem Moment, wo du Barmherzigkeit investierst, bekommst du Barmherzigkeit zurück. Nicht von dem unter Umständen, in dem du es investiert hast, aber vom lebendigen Gott. Da passiert was in der Wechselbeziehung mit dem Heiligen Geist. In dem Moment, wenn ich so lebe, wie der Geist Gottes es möchte, erfüllt mich der Heilige Geist. Und dann werde ich erfüllt mit einer ganz anderen Macht und Kraft, mit einer ganz anderen Sicht. Da werde ich selber gesegnet. Ich sage euch das um euer Selbstwillen. Tut barmherzige Dinge. Und ihr werdet selber gesegnet werden. Ihr werdet auch zum Segen für andere Menschen. Das ist immer so das Denken, was wir verstehen, klar. Aber ihr selber werdet auch gesegnet durch den lebendigen Gott. Wenn ihr zum Arzt geht, dann wird er euch immer wieder sagen, nur treiben Sie mehr Sport, bewegen Sie sich, das wird Ihrer Gesundheit gut tun. Und euch, euer Pastor sagt euch, tut barmherzige Dinge. Dann wird euch der barmherzige Gott segnen. Ihr seid ja nicht nur ein Segen für andere Menschen, sondern seid barmherzig und ihr werdet sehen, wie ihr Barmherzigkeit erlangt. Das ist das Zweite, was Jesus uns hier durch den Mund von Johannes dem Täufer sagen lässt, dass wir barmherzige Dinge tun sollen. Ein drittes, was Johannes uns hier zuruft, ist der Ruf zur Gerechtigkeit. Da kommen die Zöllner zu ihm und fragen ihn, was sollen wir denn tun? Und er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Barmherzigkeit, das was im zweiten Punkt war, ist das Verhältnis zu Menschen, mit denen man eigentlich gar keinen Kontakt hat, wo man keine Verpflichtung hat, wo man auch nicht in Verantwortung steht, wo man auch keine Macht drüber hat. Jetzt kommen aber Menschen zu Johannes und die sind mächtig in der damaligen Zeit. Die Zöllner, das waren Leute, die das Zollrecht von den Römern gekauft hatten und die haben dadurch Privilegien zugesprochen bekommen. Die konnten an gewissen Brücken, an gewissen Furten, an gewissen Stadttouren den Zoll einnehmen. Und die konnten beliebig viel nehmen. Wir kennen das aus der Geschichte von Lukas 19 halt, von Zachäus. Das war einer, der hat dort in Jericho ganz viele Leute übers Ohr gehauen, weil er viel mehr genommen hat als im Zustand. Aber das war in Ordnung und keiner konnte sich wehren, weil er hatte die römische Macht im Rücken halt. Und diese Menschen kommen jetzt zu Johannes und fragen, ja, wie sollen wir denn jetzt mit den Menschen umgehen? Nur rein Barmherzigkeit, wir können ja nicht alle durchs Tor nur so lassen, über die Furt drüber gehen, wir müssen ja auch das einnehmen. Wie sollen wir denn jetzt damit umnehmen? Das ist dieses Wort mit der Gerechtigkeit für Menschen, die über andere Macht haben. Und da ruft er sie zur Gerechtigkeit auf. Nehmt und fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Seid gerecht mit Menschen, die euch anvertraut sind. Jetzt werden vielleicht einige so schnell sagen, ja, ich bin ja kein Zöllner, ich habe da ja nichts zu entscheiden. Halt, nicht? Aber bitte denkt mal einen Moment drüber nach, es gibt eine ganze Menge Menschen, über die ihr Macht habt, in eurer Familie, über Kinder und über Enkel, in der Schule, in eurer Klasse, wo ihr seid, oder an eurem Arbeitsplatz, wo ihr Macht habt, in eurer Nachbarschaft, wo ihr quasi nicht über eine Stellung, aber über eure Autorität. Es gibt eine ganze Menge Menschen, über die ihr Macht habt. Und da ruft der lebendige Gott dich dazu auf, du sollst da gerecht sein. Du sollst da gerecht sein. Nicht schauen mit den Augen dieser Welt, nicht ich-zentriert handeln an diesen Menschen, sagen, wie kann ich die denn möglichst gut ausnutzen oder wo kann ich meine Launen, meine Dinge an denen ausleben, sondern Jesus-zentriert ihnen begegnen. Gerecht sein. Sei gerecht zu den Menschen, über die du Macht hast. Wisst ihr, es ist ja etwas Gerechtigkeit, das spüren wir ja. Wir haben ja alle in uns drin so einen Ungerechtigkeitssinn. Nicht? Der ich-zentriert denkende Mensch, der merkt sofort, wenn es ungerecht ist. Hier kriege ich nicht so viel genug, hier ist nichts. Also müssen Sie nur mal sehen im Flugzeug, nicht? Wenn da hier diese verpackten Stückchen Käse und so verteilt werden, so Essen für 1,50 € halt nicht. Und die werden verteilt nicht und irgendeiner kriegt bei der Verteilung nicht direkt das Ding halt nicht. Da wird direkt geschrien, die Stewardess, da regt man sich auf. Es geht gar nicht um Wert, man braucht das auch gar nicht zu essen halt nicht. Es ist nur, ich kriege weniger als andere. Das ist ganz tief drin, in Menschen wie in Tieren halt. Ich habe gelesen in der Predigtvorbereitung von so Versuchen an Kapuzineräffchen halt, nicht? Also ganz primitive Tiere halt, nicht? Da haben die Forscher denen, wenn die gewisse Leistung brachten, Gurken gegeben und wenn die Leistung besser waren, haben die Weintrauben gegeben, die denen noch besser schmeckten. Und irgendwann haben sie angefangen, offen, obwohl sie gute Leistung brachten, statt der Traube eine Gurke zu geben. Die haben die nicht mehr gegessen. Die haben dann genau ein Gefühl gehabt, das ist nicht die richtige Belohnung, das ist jetzt ungerecht halt, nicht? Also das ist tief in uns drin, wenn es uns um selber geht halt, nicht? Der ich-zentrierte Mensch hat dann unglaublich große Sensibilität. Wisst ihr aber, wenn wir nicht mehr ich-zentriert leben, sondern wenn wir in die Buße gegangen sind und denken wie Gott, dann kriegt Gerechtigkeit einen ganz anderen Sinn. Gott ist ein gerechter Gott. Und er vollzieht an uns nicht die Gerechtigkeit, wie sie eigentlich sein sollte, sondern er schenkt uns seine gnädige Gerechtigkeit. Und die sollst und darfst du auch anderen geben. Nicht übers Ohr hauen lassen, nicht veräppeln lassen, das heißt es auch nicht für Christen. Aber wir sollen gerecht mit anderen Menschen sein. Und das gibt Jesus dir durch den Mund von Johannes dem Täufer mit für die nächste Zeit, wo du Macht über einen Menschen hast. Dann begegne ihm nicht mit der irdischen Gerechtigkeit, sondern begegne ihm mit der liebenden, gnädigen Gerechtigkeit unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Und ein viertes, was uns Johannes der Täufer zuruft, der Ruf zur Zufriedenheit. Da heißt es hier im Vers 14, da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Man muss dazu wissen, dass die Soldaten der damaligen Zeit sehr privilegierte Leute waren. Die gehörten zu einem Beamtenapparat. Und während viele Leute kein regelmäßiges Einkommen damals hatten, die Tagelöhner oder auch die Bauern und sowas, die immer gucken mussten, kriegten die ihren regelmäßigen Sold. Die waren gut versorgt. Hatten darüber hinaus aber häufig auch die Möglichkeit, bei irgendwelchen Feldzügen über Plündern und Brandschatzen und all diese Dinge noch mehr an sich zu reißen. Das heißt, die waren schon wohl begütert, aber hatten natürlich auch die Möglichkeit, noch mehr zu ergaunern und sich gewaltsam anzureißen. Und da sagt Johannes der Täufer ihnen, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Die haben schon viel, aber das ist ja auch so das Streben des ich-zentrierten Menschen, der möchte immer mehr, immer mehr, immer mehr. Bist du nie mit fertig, nicht? Bist du nie mit fertig? Wenn ich jetzt hier fragen würde, würde ich sagen halt nicht, bei welcher Summe Geld seid ihr denn zufrieden? Da würde ich so rumgehen, da würde eine sagen, bei 1 Million. Wenn ich 1 Million im Bar im Konto hätte, wäre ich zufrieden. Der nächste würde sagen, bei 3 Millionen bin ich zufrieden. Oder der allernächste würde sagen, bei 5 Millionen. Wenn ich euch die dann geben würde und ihr würdet 2 Jahre mit diesen Summen leben, der eine mit der 1 Million, der andere mit 3, mit anderen 5, und würde mich in 2 Jahren nochmal fragen, bei welcher Summe seid ihr zufrieden? Seid ihr es wirklich noch? Da würdet ihr sagen, ja, 1 Million reicht nicht, ich müsste eigentlich 1,7 haben. Und der mit 3 wird sagen 3,8. Die Leute sind nicht zufrieden, das geht immer weiter. Also es gibt sogar statistische Untersuchungen, Infratest über Zufriedenheit bei Deutschland halt nicht, wie sich Menschen an Geld wirklich dann festmachen, halt ihre Zufriedenheit, aber letztlich nie zufrieden sind, weil das nie stopfen kann. Aber so ist der ich-zentrierte Mensch, der ist nie fertig. Der hat einen Hunger, der in dieser Welt nie gestillt wird, nicht immer mehr. Egal wie viele Länder ich gesehen habe, ich muss noch mehr bereisen halt nicht. Egal wie viel PS mein Auto hat, es gibt immer noch einen, der hat 50 PS mehr halt nicht. Und es gibt immer noch einen, der ein paar mehr Kröten am Konto hat nicht. Und so ist Zufriedenheit nie eine Sache, die wir wirklich haben können. Manchmal für einen kleinen Moment, aber dann irgendwie geht es immer weiter. Aber der in Gott zentriert lebende Mensch, der Jesus zentriert ist, der kommt wirklich den Frieden Gottes ins Herzen, und dass er zufrieden ist. Und das ist etwas, was Gott für unser Leben möchte. Das ist etwas, was Gott auch für dich haben möchte. Dass du zufrieden bist. Gott möchte nicht, dass du nach den nächsten 10.000 oder 100.000 oder 1 Million Euro guckst. Du sollst zufrieden sein und du sollst nicht unzufrieden sein. Gott möchte, dass du zufrieden bist. Und wir leben ja alle sehr gut situiert. Klar, der eine hat mehr Geld, der andere hat weniger Geld, aber wir alle haben genug zu essen. Wir leben in einem sicheren Land, hier fallen keine Bomben halt nicht. Haufenweise Menschen von überall in der Welt wollen nach Deutschland kommen, weil wir so gut leben. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem halt nicht, wir haben tolle Straßen, alles wunderbar. Und trotzdem sind viele von uns unzufrieden. Und da ruft dich Gott neu auf, Mensch, schau doch nochmal ganz neu hin. Schau doch nochmal ganz neu hin. Nicht mal nur in diese Welt, da könnt ihr auch hingucken und sagen, Mensch, wie gut geht es uns eigentlich im Vergleich zu anderen, sondern schau auf das hin, was ich für dich getan habe. In deinem Leben gibt es einen lebendigen Gott, der ist für dich in diese Welt gekommen. Der ist für dich gestorben auf Golgatha. Und er gibt dir im Glauben an ihn ewiges Leben. Und das schenkt echte Zufriedenheit. Solange du ich-zentriert in dieser Welt Zufriedenheit suchst, in deinem Geld, in deiner beruflichen Anerkennung, in deiner Beziehung, in der du lebst, halt nicht, wirst du früher oder später immer enttäuscht werden und immer wieder unzufrieden sein. Aber wenn du geborgen und gefüllt von Gott bist, geborgen in Gott bist und gefüllt bist von seinem Heiligen Geist, dann kannst du zu wirklicher Zufriedenheit kommen. Und dazu ruft der lebendige Gott dich auf. Sei zufrieden mit dem, was du hast, wie du bist, denn wenn du Jesus Christus hast, ist alles in deinem Leben in Ordnung. Gott ruft dich zur Zufriedenheit auf. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen gekommen bist und was in deinem Leben momentan so nicht in Ordnung ist aus deiner Sicht. Da ist vielleicht beruflich nicht alles im Butter, da gibt es vielleicht Schwierigkeiten in deiner Beziehung oder eine Beziehung, die du nicht hast, halt. Vielleicht ist auch gesundheitlich nicht alles so rosig. Schau auf das, was Gott dir gegeben hat, schon in dieser Welt, aber schau vor allen Dingen auf das, was der Heiland dir noch geben wird in der Ewigkeit. Und dann lass dich füllen mit Zufriedenheit. Du brauchst in dieser Welt nicht nach all den Dingen zu jagen und sonst was zu tun, sondern du hast alles schon erreicht, wenn du Jesus hast. Und den hast du, wenn du Buße getan hast unterm Kreuz und dich hingewandt hast zu ihm. Und deshalb ruft Gott dich neu auf, sei zufrieden. In deiner Unzufriedenheit, in der du jetzt hier bist, in der du heute Morgen hier bist, ruft Gott dich neu auf zur Zufriedenheit. Das ist der vierte dieser 4 Rufe des Täufers an dich. 4 Rufe, der erste, der wichtige, der Ruf zur Buße. Das zweite, der Ruf zur Barmherzigkeit. Das dritte, der Ruf zur Gerechtigkeit. Und das vierte, der Ruf zur Zufriedenheit. Ich habe die Predigt begonnen und davon gesprochen, dass in der antiken Predigtlehre diese 3 Adressaten im Menschen waren, vermeintlich der Kopf, das Herz und die Hand, wo vermeintlich seine Predigt sich hingerichtet hatte. Heute war es eine Handpredigt, aber das heißt eben auch etwas zu tun. Bitte, ihr habt das jetzt gehört und ich rufe euch auf im Namen Jesu Christi, das, was ihr gehört habt und was ihr verstanden habt durch den Heiligen Geist für euer Leben, das tut. Das kann sein, dass der ein oder andere Punkt gar nicht für euch war. Punkt Gerechtigkeit oder vielleicht Zufriedenheit, aber was anderes, Punkt Barmherzigkeit für euch passt. Und das, was ihr gehört und verstanden habt und das, was Gott euch zeigt, das tut im Namen Jesu Christi und ihr werdet gesegnet werden. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.